Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns mit den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post. 15% mehr Lohn steht hier als Forderung im Raum. Nicht verwunderlich, dass bei der ersten Runde heute da keine Einigung erwartet wird. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem die Inflation in der Eurozone im Blick haben, den US-Automarkt 2022 sowie die Elektronikmesse CES. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf die Auftragseingänge für die deutsche Industrie im November. Dazu hat das Statistische Bundesamt heute erste Zahlen vorgelegt. Mehr dazu von Jutta Nieswand.
Die Industrie in Deutschland hat im November einen Einbruch beim Auftragseingang verzeichnet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind es über 5% weniger als im Oktober. Das ist der stärkste Rückgang seit mehr als einem Jahr. Ökonomen zeigen sich vom Ausmaß dieses Rückgangs überrascht. Sie hatten im Schnitt nur mit 0,5% weniger gerechnet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind vor allem die Auslandsaufträge eingebrochen, und zwar um mehr als 8%. In der Eurozone waren es demnach mehr als 10, im restlichen Ausland knapp 7% minus. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht von einem Abwärtstrend, der sich wieder verstärkt fortgesetzt habe. Die Auftragsdaten zeigten, dass die Industrie einen schwierigen Winter durchlaufe, auch wenn sich die Geschäftserwartungen der Unternehmen zuletzt verbessert hätten.
Jutta Nieswand über die Auftragseingänge für die deutsche Industrie im November. Und ob diese Zahlen den Handel an der Börse in Frankfurt am Main beeinflusst haben, mit dieser Frage begrüße ich jetzt Klaus-Rainer Jackisch in unserem Börsenstudio zum Blick auf das Geschehen bisher. Wie sieht's aus, Herr Jackisch? Haben die Industriedaten die Aktienkurse beeinflusst?
Ja, in der Tat, das hört man natürlich hier gar nicht gerne, wenn die Aufträge nicht mehr so sprudeln wie vorher. Einen Trost gibt es, dass der Auftragsbestand weiterhin sehr, sehr hoch ist, nämlich so hoch wie seit den 1960er Jahren. Und dieser Bestand muss natürlich erstmal abgearbeitet werden. Also wenn man das unter diesem Aspekt sieht, ist es nicht ganz so schlimm. Aber insgesamt zeigt es eben doch, dass sich die Konjunktur abschwächt. Und das hat auch den deutschen Aktienindex heute zeitweise deutlich ins Minus gedrückt. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 14.430 Punkten. Das sind rund 5 Punkte weniger als gestern. Viele Anleger warten auch ab, denn sie warten auf neue Arbeitsmarktdaten in den USA, die heute Nachmittag anstehen. Vermutlich werden die sehr robust ausfallen und damit den Weg freimachen für weitere Zinserhöhungen in den USA. Aber es gibt auch noch weitere Konjunkturdaten, die heute die Stimmung etwas gedämpft haben. Das sind nämlich die Einzelhandelsumsätze. Eine erste Schätzung gibt es da vom Statistischen Bundesamt. Und danach sind die Umsätze im vergangenen Jahr zwar um 8,2% gestiegen. Das liegt aber vor allem daran, dass die Preise eben so stark gestiegen sind. Wenn man das herausrechnet, dann gibt es insgesamt ein Minus von 0,3%. Ich habe vor dieser Sendung mit Jörg Krämer gesprochen, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, und ich wollte von ihm wissen, wie man diese Zahlen interpretieren muss.
Ein Rückgang der preisbereinigten Umsätze im Durchschnitt des abgelaufenen Jahres um 0,3%, das hört sich harmlos an. Sie müssen aber sehen, das ist ein Jahresdurchschnittswert und am Anfang vergangenen Jahres sah es noch besser aus, aber seit dem Frühjahr gehen die Umsätze, die preisbereinigten Umsätze des Einzelhandels deutlich zurück. Das heißt, seit dem Frühjahr ist die Situation problematischer, als es dieser Jahresdurchschnittswert suggeriert. Und es gibt ja gute Gründe dafür. Die Leute leiden eben unter der hohen Inflation. Die Kaufkraft der Menschen geht zurück und sie halten sich dann eben auch beim Konsumieren zurück.
Und das ist natürlich schlecht für den Binnenmarkt, oder?
Das ist schlecht für die Binnenkonjunktur. Und in der Tat ist der private Verbrauch ein Dämpfer der wirtschaftlichen Entwicklung.
Sie sagen, es liegt an der Inflationsentwicklung. Heute gab es neue Daten von Eurostat, der Europäischen Statistikbehörde. Danach ist die Inflation im Euroraum zurückgegangen auf 9,2% im Dezember. Gegenüber einem Höchstwert im vergangenen Jahr, einen Rekordwert von 10,6%, ist das ein Rückgang. Aber sie ist natürlich immer noch sehr, sehr hoch, die Teuerung. Wie muss man diese Zahl bewerten?
Also dieser Rückgang der Inflationsrate im Dezember im Euroraum liegt natürlich auch daran, dass die Preise für Kraftstoffe und für Heizöl gefallen waren in diesem Monat. Und es liegt auch daran, dass im Dezember die Bundesregierung die Gasabschläge für viele Haushalte übernommen hatte. Das haben die Statistiker als preisdämpfend gesehen. Also im Januar wird dieser Sondereffekt weggehen, da wird die Inflation wieder hochgehen. Also ich empfehle ohnehin, mal die Inflation unterliegend sich zu betrachten, ohne diese schwankungsanfälligen Preise von Energie und Nahrungsmittel. Und diese sogenannte Kerninflation, die ist ja im Dezember weiter gestiegen. von 5,0 auf 5,2%, also von einer echten Entspannung an der Inflationsfront, kann keine Rede sein.
Und was bedeutet das für die Geldpolitik? Das heißt, die EZB wird weiter darauf reagieren?
Ja, die Europäische Zentralbank hat ja schon angekündigt, faktisch, dass sie weiter ihre Leitzinsen anheben wird, um ein halbes Prozentpunkt. Vermutlich nicht nur, wie sie sagte, auf der kommenden Sitzung, vielleicht auch zweimal, vielleicht sogar auch dreimal. Also es wird weitere Zinsanhebungen im Frühjahr geben. Aber der EZB-Rat wird natürlich dominiert von Tauben, also Anhänger einer grundsätzlich lockeren Geldpolitik. Und wenn die Inflationsrate wegen der abflauenden Inflation bei der Energie dann bis zum Frühjahr weitergefallen sein sollte, ich glaube, dann werden viele die immer noch hohe Kerninflation beiseite schieben. Und ich rechne dann damit, dass wir im Frühjahr eben sehen, ein Ende des Zinserhöhungsprozesses bei der EZB bei einem Einlagensatz, sagen wir, von 3,25%.
Aber bei so hohen Daten muss man ja eigentlich schon jetzt zu dem Schluss kommen, dass das möglicherweise gar nicht ausreicht. Müsste die EZB nicht noch viel, viel stärker und viel härter hier die Zinsen erhöhen?
Die EZB orientiert sich an Konzepten eines angemessenen Leitzinses, der nach meiner Meinung aus so einer Schönwetterperiode kommt. Wir wissen ja noch, wie das in der Hochinflationszeit war, zum Beispiel nach der deutschen Einheit. Da hatten wir Inflationsraten von 5-6%. Da ist die Bundesbank mit ihrem Leitzins weit über die Inflationsrate gegangen, also Leitzinsen von 8%. Nun will ich nicht 8-9% Leitzins fordern, aber ich glaube, ein Leitzins, da wo er jetzt ist bei der EZB, der Einlagensatz von nur 2%, ich glaube, dass das in diesem geänderten Inflationsumfeld nicht mehr ausreicht. Wir haben eine Schlechtwetterperiode und da braucht man deutlich höhere Zinssteigerungen, um diesem Problem wirklich Herr zu werden.
Soweit die Meinung von Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, mit seinen Einschätzungen zur Inflation und den Einzelhandelsumsätzen.
Ja, Sie hatten es erwähnt, Herr Jakisch, es wird auf den US-Arbeitsmarktbericht gewartet. Gibt es da im Vorfeld schon Bewegungen beim Euro?
Ja, in der Tat. Man geht eben davon aus, dass die Zinsen in den USA weiter steigen, wenn eben der Arbeitsmarkt so robust ist. Und das hat natürlich den Euro geschwächt. Er steht im Moment jetzt bei einem $0,489, ein halber Cent weniger als gestern.
Und angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei den Kursen gab es heute überwiegend Verluste. Dementsprechend ist die Umlaufrendite gestiegen auf 2,33%. Und beim Gold kostet die Unze Feingold jetzt $1,837,93. Das sind $3,93 mehr als gestern.
Nicht nur politisch sind die Lieferungen des Schützenpanzers Marder an die Ukraine ein viel diskutiertes Thema. Hier sind ja auch wieder mal Wirtschaftsinteressen betroffen. Die Rüstungsindustrie, ist sie im Aufwind?
Ja, das muss man wohl sagen. Die Rüstungsindustrie ist ja schon seit längerem Aufwind, jedenfalls auch was die Aktien hier anbelangt. Und wenn wir uns mal die Papiere des Herstellers, des Marders, der ja in die Schlagzeilen geraten ist und eben nun auch ausgeliefert wird, da sieht man, dass die Aktie von Rheinmetall, das ist der Hersteller, heute ein Plus von 4,6% aufweist. Und auch andere Werte, zum Beispiel Hensoldt, ein weiterer wichtiger Rüstungshersteller mit einem Plus von 1,5%. Also diese Branche profitiert weiter.
Machen wir eine kurze Pause, Herr Jakisch. Lauschen wir kurz Sebastian Schreiber. Der hat nämlich auf die deutschen Autobauer geguckt, wie die sich auf dem US-Markt geschlagen haben, nachdem hier bekannt wurde, dass der US-Automarkt 2022 nicht sonderlich gut lief.
Die vergangenen Monate waren für die Autoindustrie eine Herausforderung. Die Branche hat unter stockenden Lieferketten und fehlenden Teilen gelitten. Vor allem Chips für die Fahrzeuge waren Mangelware. Das ist auch auf dem US-Markt zu spüren. Besonders hart hat es dort einen deutschen Hersteller getroffen. Volkswagen hat in den USA im vergangenen Jahr etwa 20% weniger Autos verkauft als noch im Vorjahr. Ein Lichtblick war die Nachfrage nach dem Elektromodell ID.4. Die Verkäufe legten im vierten Quartal deutlich zu, sie machen aber nur einen kleinen Teil des gesamten Volumens aus. Volkswagen hat sich vorgenommen, den Marktanteil in den USA bis zum Jahr 2030 mehr als zu verdoppeln, etwa mit elektrischen SUV-Modellen. Angesichts der aktuellen Zahlen ist das noch ein weiter Weg. Bei der VW-Tochter Audi war der Absatzrückgang 2022 in den USA mit einem Minus von 5% deutlich kleiner. Die Konkurrenz von BMW hielt die Verkäufe auf dem US-Markt unter dem Strich nahezu stabil.
Soweit Sebastian Schreiber zum Geschäftsverlauf der deutschen Autobauer auf dem US-Automarkt im vergangenen Jahr. Und damit noch einmal zurück zu Ihnen, Herr Jakisch. Wie reagieren die Anleger auf diese Entwicklung?
Ja, schon eher mit Enttäuschung. Die Aktien der großen Autohersteller heute alle im Minus. BMW mit minus 0,9, VW 0,6 und Mercedes-Benz mit minus 1,1. Lediglich Porsche, da ist die Aktie unverändert.
Klaus-Rainer Jackisch über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Die Technikmesse CES in Las Vegas ist die wichtigste Messe für Consumer-Elektronik, aber auch Autos spielen eine große Rolle. Nicht zuletzt deshalb, weil immer mehr Elektronik in den Autos steckt. Auch die deutsche Autoindustrie ist in Las Vegas groß vertreten und sie trommelt ziemlich laut für ihre Neuigkeiten, so die Beobachtung vom US-Korrespondenten Nils Dams.
Hollywood in Las Vegas. Arnold Schwarzenegger steht auf der Bühne und bewirbt den neuen BMW.
Well, good evening, ladies and gentlemen. Wow, this place is packed.
2018 hat er in Detroit auch schon mal einen Mercedes vorgestellt. Schwarzenegger, der Terminator.
Hasta la vista, baby.
Er kennt sich aus mit menschlichen Maschinen. Das passt zu dem, was BMW aussagen will. Autos sollen menschlicher werden.
Dabei geht es um die Verbindung von Hardware und Software mit Methoden der künstlichen Intelligenz,
sagt BMW-Chef Oliver Zipse im ARD-Interview. Die Windschutzscheibe wird in der vollen Breite zum großen Display. Der Lack kann bis zu 32 Farben annehmen. Die deutschen Autobauer wollen zeigen, wir können bei den neuesten Entwicklungen mithalten. Auch VW. Markenchef Thomas Schäfer.
Eine Trendshow, ne? Die zeigt, wo die Reise hingeht und wo man auch Akzente setzen kann. Deswegen ist es toll, hier zu sein.
Auch er ist extra nach Vegas gekommen und auch am VW-Stand wummert es. Der ID.7 wird gezeigt, die neue elektrische Limousine. Auch deren Lack kann Tricks, er kann leuchten. Künftig soll auch der Herzschlag des Fahrers oder der Fahrerin gemessen werden können. Was das Auto genau kostet, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall ist das kein günstiges Einsteigermodell. Auf dem Weg zur Elektromobilität für die Masse stehen noch viele Hürden. Die erste, der hohe Preis.
Wir müssen damit auch Geld verdienen können. Das muss nachhaltig sein. Und das ist momentan eben noch die Herausforderung, die wir alle haben, dass wir eben die Kosten so weit runterbringen können, dass wir da auch hinkommen.
Die zweite große Hürde, die mögliche Kunden nachdenken lässt, sich ein E-Auto zu kaufen, die Batterien. Wie weit komme ich mit meinem Auto? Gibt es genug Ladesäulen? Mercedes will da Vertrauen schaffen und plant deshalb
ein eigenes globales Ladenetzwerk,
sagt uns Mercedes-Technikchef Markus Schäfer auf der CES.
Über Nordamerika, Europa und China, global in dieser Welt.
Die sollen in den nächsten 4 Jahren stehen und Mercedes einen niedrigen, einstelligen Milliardenbetrag kosten. Die dritte große Hürde, gerade für deutsche Hersteller, wie ist es zu schaffen, mit softwaregetriebenen Herstellern wie Tesla mitzuhalten? Axel Schmidt, Automobilexperte bei der Beratungsfirma Accenture.
Hardware top hier bei unseren deutschen Premium OEMs, Software verbesserungsfähig. Und beim Tesla oder dem NIO ist genau umgekehrt.
Der Automobilexperte Axel Schmidt im Beitrag von Nils Dams über die deutsche Autoindustrie auf der CES. Die Tarifverhandlungen heute bei der Post läuten das Tarifjahr 2023 ein, um angesichts einer hohen Inflation weitere Reallohnverluste für die Beschäftigten zu vermeiden oder zumindest abzufedern, steht eine Lohnerhöhung von 15% im Raum. Jörg Sauerwein zu den grundsätzlichen Positionen und zum Start mit einem Blick zurück.
15% mehr Geld, diese Forderung gab es schon mal. 1974 forderte das die Gewerkschaft ÖTV gemeinsam mit der Deutschen Postgewerkschaft in einem der größten deutschen Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst. Nach 3 Tagen Streik von Postboten, Müllmännern und Straßenbahnschaffnern verkündete der damalige ÖTV-Chef Heinz Klunker die Einigung.
Das bedeutet, dass viele Kolleginnen und Kollegen Einkommenserhöhung von erheblich mehr als 11% bekommen werden.
Viele Jahre später wurde die Post privatisiert und die ÖTV ging in die Gewerkschaft Verdi auf. Und genau die fordert jetzt wieder 15% mehr und findet das angemessen.
Ja, die Tarifforderung von 15% erscheint natürlich hoch,
sagt Stefan Teuscher aus der Verdi-Verhandlungskommission.
Aber in der Tat und Wahrheit ist diese Tarifforderung im Wesentlichen Ergebnis der extremen Energiekrise und der extremen Inflation, die ausgeglichen werden muss.
Vor fast 50 Jahren waren es die Ölkrise und die hohe Inflation. Heute sind es die finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs, die aufgefangen werden sollen. Die neue Forderung hält man bei der Deutschen Post in Bonn allerdings für realitätsfern, sagt Postsprecher Dirk Klasen.
Man muss einfach sehen, dass der Großteil des Gewinns inzwischen für den Konzern nicht mehr in Deutschland, sondern im internationalen Geschäft erwirtschaftet wird. Für 2022 rechnen wir schon mit 400 Millionen Euro Verschlechterung des Ergebnisses hier. Und wenn Sie dann sehen, dass wir eigentlich keinerlei große Preissteigerungsspielräume haben, um Kostensteigerungen, die wir auch auch als Unternehmen ja haben, nicht nur die Privathaushalte weiterzugeben an die Kunden, dann passt das einfach nicht in die Realität.
Das sieht man auf Gewerkschaftsseite ganz anders. Die Post habe 2 Jahre mit Rekordergebnissen hinter sich. Allein für 2022 erwartet die Post einen Gewinn von rund 8,4 Milliarden Euro. Davon profitierten das Unternehmen und auch die Aktionäre, kritisiert Verdi, während die Mitarbeiter schon im vergangenen Jahr wegen der Inflation einen deutlichen Reallohnverlust hätten hinnehmen müssen. Und das werde sich in diesem Jahr fortsetzen.
Es kann doch nicht richtig sein, dass Dividenden für Aktionäre permanent steigen und die Beschäftigten bei der Deutschen Post AG Kaufkraftverluste hinnehmen sollen. Das halten wir für nicht gerecht und nicht richtig.
Um die höheren Löhne zu finanzieren, könne die Post zum Beispiel die Preise für Pakete anheben und gleichzeitig die Großkundenrabatte kürzen, fordert die Gewerkschaft. Postsprecher Klaasen hält dem entgegen, das sei angesichts der harten Konkurrenz auf dem Paketmarkt kaum durchzusetzen. Bei der Post habe man durchaus Verständnis, wenn auch angesichts der Inflation mehr Geld gefordert wird.
Natürlich wollen wir die Beschäftigten auch am Unternehmenserfolg beteiligen. Aber das muss sich natürlich auch in einer Weise und in einem Rahmen bewegen, der dem Unternehmen den Spielraum bietet, Investitionen in die Zukunft noch zu bilden und entsprechend hier unser Geschäft auch für eine klimafreundliche Brief- und Paketzustellung und Paketgeschäft in Deutschland zu gestalten. Das ist mit so einer Lohnforderung schlichtweg nicht machbar.
Die Positionen liegen also erstmal weit auseinander. Trotzdem geben sich beide Seiten optimistisch, dass nach den ersten 3 vereinbarten Tarifrunden bis zum 9. Februar eine Einigung machbar ist, möglicherweise begleitet von ersten Warnstreiks. Sollten sich Post und Verdi nicht einigen, dann könnte es im Frühjahr zur Urabstimmung und auch längeren Streiks kommen.
Jörg Sauerwein über die Tarifverhandlungen bei der Post. Und wir kommen zum Firmenporträt. Den Satz haben wir in letzter Zeit oft gehört, nicht zuletzt, weil er ökonomisches Allgemeingut widerspiegelt. Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. In Zeiten fragiler Lieferketten und problematischer Abhängigkeiten ist es deshalb wichtig und derzeit wichtiger denn je, mit Rohstoffen sparsam und nachhaltig umzugehen. Unternehmen, die das beispielhaft tun, zeichnet das Bundeswirtschaftsministerium mit dem Deutschen Rohstoffeffizienzpreis aus. Wir stellen in einer Serie die zuletzt ausgezeichneten Firmen vor. Heute das Unternehmen BBH aus dem baden-württembergischen Kupferzell. Katharina Thoms hat das Unternehmen besucht, bei dem es um den elementarsten Rohstoff überhaupt geht, den Boden.
Eine offene, zugige Industriehalle im Nordosten von Baden-Württemberg. Ein Lastwagen fährt langsam rückwärts an einen großen Berg grober Erde heran und lädt die nächste Fuhre ab. Die Klappe des Kippers baumelt hin und her. Bis alles abgeladen ist, dauert es nur ein paar Sekunden.
Der Boden hat eine gewisse Belastung.
Daniel Horchert steht in sicherem Abstand zum LKW mit gelber Warnjacke, während ein Bagger schwungvoll den Berg mit den Erdklumpen aufschichtet. Platz machen für die nächste Ladung.
Das haben wir tatsächlich in dem Hauptwerk. Hier sind Bestandteile von Asphalt mit drin. Aus dem Straßenaufbruch, das kommt aus einer Maßnahme, wo ein Kanal neu gebaut wird.
Der Erdaushub ist geringfügig belastet. Normalerweise landet sowas auf der Deponie.
Also diese Charge, die wir da aktuell kriegen, die wird am Ende aller Tage knapp 4000 Tonnen sein, was wir liegen haben.
Die Firma BBH aus Kupferzell in Baden-Württemberg hat sich darauf spezialisiert, genau so einen leicht belasteten Boden zu recyceln, sodass er am Ende zu mehr als 80% wiederverwendet werden kann. In der klirrenden Kälte zeigt Prokurist Daniel Horchert die wichtigsten Werkzeuge für den Recyclingprozess.
Dieses orange Teil da, oder?
Das orange Monster, das ist das hier, genau richtig.
Mehrere Baggeraufsätze, die statt kompakter Schaufeln verschieden große Schlitze in den Greifern haben.
Da gibt es auch verschiedene Siebeinsätze, heißt, ich kann im Vorfeld definieren, welche Körnung ich ausgesiebt haben möchte. Also vereinfacht gesagt, Sand, Kies und Schotter oder grobe Steine. Ja.
Der erste Schritt, um zum Beispiel belasteten Asphalt von unbedenklicher Erde zu trennen.
Wir haben auch beispielsweise einfach Schwermetalle drin, Arsen, Blei, Chrom, solche Sachen. Das kann ich dem Material nicht ansehen, wo das jetzt drin steckt. Ne? Das muss ich einfach mit Analysen feststellen.
Das kleine Unternehmen BBH mit 6 Angestellten betreibt 2 Anlagen im Hohenlohe-Kreis in Kupferzell, auf denen gesiebt, sortiert und wieder aufbereitet wird. Das Geschäft läuft gut, der Bedarf ist groß, erzählt Prokurist Horchert. 70.000 Tonnen Erde im Jahr werden bei BBH durchgeschleust.
Also es ist sicherlich ein Trendthema, wobei ich behaupte, es ist auch unabhängig davon der richtige Weg. Die Bauindustrie ist einfach eine sehr rohstoffintensive Industrie Und wir möchten da einfach mit unseren Produkten dazu beitragen, diesen Rohstoffabbau auch ein Stück weit zu minimieren.
Beim Bauen denke man an Wärmedämmung, an Solaranlagen oder klimaneutrale Heizungen.
Aber es denkt niemand an den Bereich unter der Bodenplatte, ne? Und wir setzen eben da an, dass wir sagen, Mensch, wir wollen das Gebäude schon von Grund auf grün aufbauen. Und da gehört eben das Material der BBH mit dazu.
Idee und Firma wurden vor 4 Jahren geboren. Hervorgegangen ist die Bodenrecycling-Firma aus einem Baustoffunternehmen. Steine, Kies und Erden für Baustellen, für das Fundament von Häusern und Industriegebäuden hat man schon lange geliefert. Und dann kam dem Chef der Gedanke,
Mensch, warum nicht das Portfolio erweitern? Und unserem Kundenkreis, was hauptsächlich Baufirmen sind, anbieten, auch gering belastete Böden zu entsorgen.
Durch die schon gute Vernetzung vor der Gründung hat die BBH in kurzer Zeit einen Kreis von rund 40 Stammkunden aufgebaut. Jedes Jahr sind etwa 60 weitere Kunden dabei. Das kleine Unternehmen habe sich schnell einen Namen gemacht in der Branche. Daniel Horchert.
Wir haben natürlich im Grunde standardisierte Verfahren, wie sie andere Bodenbehandlungsanlagen auch anwenden. Aber wir haben auch eigens entwickelte Verfahren. Da möchte ich Ihnen jetzt natürlich nicht allzu viel hier erklären. Wir wollen ja unseren Wettbewerbsvorteil ein Stück weit auch weiterhin behalten.
Die Berührungsängste mit recyceltem Baumaterial würden geringer. Wer aufbereiteten Boden nutzt oder wenn Baufirmen ihren Boden aufbereiten lassen und wiederverwenden, tun sie nicht nur etwas Gutes für die Umwelt. Die Kunden profitierten auch, weil das Material günstiger sei, so Daniel Horchert. Dass alles auch in eine Auszeichnung der Bundesregierung münden würde, sorgt in Kupferzell zusätzlich für Optimismus.
Wir haben uns gefreut. Ja, wir haben uns extrem gefreut. Für mich war das eine riesige Geschichte.
Die Firma soll auf jeden Fall wachsen kommendes Jahr, auch wenn die BBH vor der gleichen Herausforderung steht wie viele andere. Gute Fachleute zu finden, ist schwierig.
Das Firmenporträt in dieser Woche vorgestellt von Katharina Thoms. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird unter anderem die künftige Krankenhausfinanzierung. Bei Beratungen einigten sich Bund und Länder auf eine Reform.
Die Wirtschaftswoche meint, dass die Länder 2 Dinge nicht täten, die ihre Pflicht wären. Manchmal gibt es auf dem Land schon zu wenig medizinische Infrastruktur. Doch oft gibt es gerade in Ballungszentren zu viele Häuser und zu viele, die nicht so spezialisiert sind, dass sie wirtschaftlich zu führen wären oder gute Versorgung erreichen. Aus Feigheit wird nicht entschieden, Einheiten zu schließen oder zusammenzufassen. Zugleich zahlen die Länder nicht so viel, wie nötig wäre. Nach Expertenschätzung sind es jährlich etwa 3,5 Milliarden Euro bundesweit statt etwa 7 Milliarden. Die Folge? Allen geht es irgendwie schlecht, sie werfen das Hamsterrad an. Wer mehr operiert, verdient mehr. Stationär lohnt mehr als ambulant. Beides ist teuer und nicht immer gut. Auch deshalb ist die Pflege so überlastet. Wir haben im Vergleich zu Nachbarländern nicht zu wenig Pflegekräfte, wir haben zu viele Patientinnen im Krankenhaus. Ehrlichkeit wäre der erste Schritt zur Reform. Aus Sicht des Magazins Cicero finden die Pläne aus dem Bundesgesundheitsministerium keine breite Unterstützung. Die einen halten Lauterbachs Vorschläge für ein Bürokratiemonster, andere fürchten Umverteilung und Taschenspielertricks. Und wieder andere träumen den Traum vom Ausstieg aus der Ökonomisierung der Daseinsvorsorge. Es ist ein lauter und gemischter Chor, der so vielstimmig durcheinander singt, wie das deutsche Gesundheitssystem eben Chorknaben hat. Lobbygruppen der Krankenhausgesellschaften, die Krankenkassen und die privaten Klinikbetreiber, dazu die Kommunen, die intransparente Selbstverwaltung, die Länder, der Bund, es hört nicht auf. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert den Stellenabbau beim weltweiten Online-Versandhändler Amazon. 18.000 Mitarbeiter aus der Verwaltung müssen den Betrieb verlassen. Die Börse freut sich über die Kosteneinsparungen. Zur Wahrheit gehört aber auch, Amazon hat es in den vergangenen Jahren mit den Neueinstellungen übertrieben. Als die Pandemie das Geschäft kräftig ankurbelte, stellte Amazon mehr als 800.000 Menschen ein, stieg in immer neue Geschäftsfelder ein. Jetzt muss das Unternehmen aufpassen, nicht zu stark in die andere Richtung zu korrigieren. Denn sobald sich die Konjunktur wieder normalisiert, wird auch Amazon mal wieder neue Mitarbeiter benötigen. Zwar dürfte Amazon als Arbeitgeber enorm beliebt bleiben, doch einige werden sich an die Entlassungen erinnern. Immerhin finden aktuell viele Opfer der Kündigungswelle in der amerikanischen Tech-Branche schnell wieder einen neuen Job oder gründen gleich selbst ein Startup. Wer weiß, vielleicht ist ja auch ein künftiger Amazon-Konkurrent dabei.
Und mit diesem Hinweis auf Aktion und mögliche Reaktionen endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Melanie Longerich begrüßt Sie dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Dachziegel mit Solartechnologie. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.